Gehirn einfach erklärt. Der Podcast für alle mit Köpfchen.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Katrin Wachauer, ich bin Moderatorin und...
Mein Name ist Manuela Macedoni und ich bin Neurowissenschaftlerin.
Du bist die Insiderin, was die Neurowissenschaften angeht. Ich bin die Outsiderin. Ja, und Manuela, wir sind zurück aus der Sommerpause.
Juhu.
Ich habe mich wirklich schon wieder gefreut jetzt auf unsere erste Folge nach unserer langen Trennung quasi.
Ja, ja. Das Herz hat mir geblutet.
Du hast mich vermisst.
Ich habe dich sehr vermisst.
Ich habe dich vermisst.
Jetzt sind wir wieder zusammen fürs nächste Podcast-Jahr.
Fürs nächste Podcast-Jahr wieder einen neuen Vertrag, okay? Ja, wir waren beide auf Urlaub und wollen euch quasi so ja, ein bisschen mitnehmen, zurück in den Urlaub, akustisch mitnehmen. Zum Reinkommen jetzt einmal in das Thema, braucht das Gehirn überhaupt Urlaub?
Das Gehirn braucht Urlaub insofern, dass wir regelmäßige Abschaltpausen brauchen. Wir können nicht die ganze Zeit aktiv uns am Leben beteiligen, uns anstrengen, mit Sorgen zu tun haben und nie Pausen machen, weil jeder von uns weiß, wenn man das länger praktiziert, dass man früher oder später in einen Burnout kommt.
Gibt es eigentlich Studien dazu, wie viel Urlaub unser Gehirn braucht?
Nein, weil es menschenabhängig ist. Es hängt von der Tätigkeit des Menschen ab. Es hängt auch von der eigenen Wahrnehmung ab, ob sich der Mensch belastet fühlt oder weniger.
Du warst zu deinem Urlaub, zu deinen Urlauben eigentlich. Du warst
ja, ich habe heuer den ganzen Urlaub aufgebraucht, den ich überhaupt habe.
Jetzt schon,
ist
hast
noch
du
nie
nichts
passiert.
Mehr übrig.
Ich habe nur noch einen Tag.
Du musst ihn ja gut einteilen.
Ich muss mal überlegen, wie ich den aufwende.
Du musst so irgendwie alles draus machen aus diesem einen Tag ja. Urlaub. Weißt du schon, wann du den nimmst?
Nein, aber es wird wahrscheinlich zum Skifahren sein.
Ah, was für eine Überraschung. Also du warst in Afrika Radfahren, du warst in Italien Radfahren. Der erste Urlaub war in Afrika. Wie viele Kilometer bist du da geradelt?
Ja, ich müsste es zusammenzählen, genau, aber ich schätze also um die 1300.
1300 Kilometer auf dem Rad? Wie viele Tage waren das?
Auf dem Mountainbike,
ja.
Auf einem Alu-Mountainbike, manchmal mit Gravel-Reifen und manchmal mit Asphaltreifen.
Okay, das heißt, du hast die Reifen gewechselt, je nach Untergrund.
Genau, weil manchmal ist eine Piste, ein Sandboden und manchmal ist eine Steinpiste und da muss man eben mit den Reifen ein bisschen variieren, damit man überhaupt vorankommt. Also zum Beispiel Sandpiste ist wahnsinnig mühsam zum Fahren, weil man so versinkt und jedes Mal treten ist ja dreimal treten am Asphalt. Ja.
Welche Reifen hast du genommen auf der Sandpiste?
Eben diese Gravel.
Gravel, ja ich habe ja auch Gravel-Bike,
Gravel.
Kann ich sehr empfehlen.
Ja.
Wie gefährlich war es eigentlich in
Afrika? Das war nicht gefährlich,
war
absolut nicht.
Gruppenreise, oder?
Ja, wir waren zu siebend und wir haben auch also Begleitfahrzeug dabei gehabt, weil nicht die gesamte Strecke befahrbar ist für Fahrräder. Es sind so Abschnitte, wo der Sand einfach zu tief ist. Du kommst nicht mal zu Fuß wirklich weiter. Du musst mit einem Allradfahrzeug fahren. Und es war absolut nicht gefährlich. Also ich habe mich zu keinem Zeitpunkt irgendwie gefährdet gefühlt. Weder auf den Straßen, weil wir sind natürlich auch einige hundert Kilometer am Asphalt gefahren, also wo der normale Verkehr ist. Und es ist wenig Individualverkehr dort, weil die Menschen einfach kein Auto haben oder wenige haben ein Auto. Und LKWs, hin und wieder kommt ein großer LKW vorbei, aber die sind sehr, sehr vorsichtig und sie hupen und sie grüßen. Ja, also sehr, sehr nett und sehr vorsichtig auch. Und sonst Menschen, wir haben ganz lange Abschnitte gehabt, wo gar keine Menschen leben. Ja, wir sind mitten in der Wüste,
Wahnsinn.
Ganz alleine, ganze Tage dahin gefahren, beziehungsweise ich bin immer alleine gefahren, weil meine Kolleginnen und Kollegen Triathleten sind und sogar Ironman Triathleten und die sind einfach so schnell davon gefahren. Und sie haben auch mehr Kilometer meistens zurückgelegt, weil sie immer wieder zurückgefahren sind, vor und zurück. Und
sind aber keine Gentlemen irgendwie, oder?
Das heißt, also ich musste die meiste Zeit ganz alleine fahren, aber ich habe keinen einzigen Augenblick Angst gehabt. Also Begleiterfahrzeug hat gewusst ungefähr, wo wir sind. Und es war wunderbar, muss ich sagen. Und auch diese Naturerfahrung traumhaft.
Also du warst in Afrika mit Rad unterwegs, ohne Motor.
Haben wir natürlich, noch also kein E-Bike. E-Bike. Nein, kein erst E-Bike. Mit 99 kriege ich ein E-Bike.
Mit 99, okay.
Das dauert noch.
Du warst in Italien mit dem Rad unterwegs, ohne Motor. 11 Tage.
Ja.
Wie viele Kilometer waren es?
Ja, 1100 irgendwas. Und ich bin mit einem Bus nach Bari, das ist, wo der Absatz des Stiefels ist, unterhalb vom Sporn, um genauer zu sein. Bari, B-A-R-I. Und von dort bin ich zurück bis Tavis geradelt. Und das sind eben diese 1100 irgendwas Kilometer. Und ja, und dann musste ich leider, ich hätte vorgehabt, dass ich zurück nach Oberösterreich komme, aber es hat dann diese Kälte eingesetzt, plötzlich im September, und ich musste abbrechen, auch weil die ganzen Bäche und so weiter schon fast übergetreten sind, und es war so kalt, es hat 3 Grad gehabt. Also am Vortag hat es 30 Grad gehabt und am nächsten Tag ist dieser Temperatursturz gewesen und ich habe keine Ausstattung dabei gehabt.
Und da warst du mit dem Mountainbike unterwegs?
Mit meinem eigenen Mountainbike, das ist ein schweres Alu-Mountainbike mit Packtaschen.
Wie schwer waren diese Packtaschen?
Naja, das Rad mit den Packtaschen hat mindestens 35 Kilo.
35 extra Kilo quasi, Kilos, die du da herumfahren musst, herumkutschieren musst. Ja, und da waren relativ viele Umwege dabei.
Ja, weil mir das Navi oft die Retissima-Wege empfohlen hat.
Den kürzesten Weg quasi.
Genau, den kürzesten Weg, aber das waren manchmal so Bundesstraßen, die sehr, sehr dicht befahren waren und eigentlich auch gefährlich, weil wenn ein 10-Tonner mit 70 km/h neben dir vorbei donnert, das ist allein die Luftbewegung ist gefährlich, und dann bin ich eben immer, habe ich versucht, Alternativrouten zu finden, und manchmal waren diese Umwege dann 30, 40 Kilometer dazu. Ja, das heißt also, wenn die Route vorher 80 war,
dann 120.
Dann habe ich 120 gehabt.
Also 40 Kilometer, das ist so eigentlich meine klassische Radstrecke, die ich nach der Arbeit fahre, von Wels zum Beispiel zum Ödersee an der Traun entlang und wieder zurück. Unfassbar schön, kann ich jedem empfehlen. Aber das sind 40 Kilometer, und das war 40 Kilometer bei dir, war der reine Umweg.
Ja, genau, der Umweg. Dazu.
Ich war auf Mallorca, wollte dort auch Radfahren gehen eigentlich. Ja.
Habe ich dich angesteckt mit meinen Radurlauben?
Ja, ich habe mir ja ein Gravelbike gekauft im Frühling. Und ich liebe mein Gravelbike. Es ist eine so schöne Bewegung an der Natur draußen. Und ja, ich mag das, ich mag die Geschwindigkeit irgendwie beim Radfahren, weil du so schnell Kilometer zurücklegst.
Stimmt.
Ja. Also, ich war auf Mallorca, Urlaub. Wir wollten Radfahren. Wir waren da in Alcudia im Nordosten oben und wollten auch zum Kap Formentor rauffahren und verschiedene Radstrecken ausprobieren. Und dann kam eine Lebensmittelvergiftung. Also ich muss noch einmal nach Mallorca Radfahren. Passiert.
Tja.
Schöner Urlaub. Aber bewegter Urlaub quasi. Also Urlaub mit viel Sport, Bewegung plus Urlaub. Ist gut fürs Gehirn, kann man das so sagen?
Ich mache diese Urlaube absichtlich so, dass ich diese Langdistanzen fahre, weil das beste Anti-Aging für das Gehirn ist. Also es gibt so eine spezielle Studie, die ist relativ neu, die ist, glaube ich, 2020 rausgekommen, die hat gezeigt, dass Bewegung mit den Beinen die Ausschüttung von Nervenwachstumsfaktor besonders unterstützt und auch die Neurogenese, also die Entstehung neuer Gehirnzellen. Also der Nervenwachstumsfaktor ist jene Substanz, die unsere Gehirnzellen stärkt und auch ihre Verbindungen, also die Verbindungen untereinander. Das heißt also, Nervenwachstumsfaktor macht ganz starke und stabile Netzwerke im Gehirn. Und die Neurogenese, die Entstehung neuer Neuronen, die braucht man, weil wir, wenn wir was Neues lernen, immer wieder sozusagen neues Baumaterial fürs Gehirn brauchen. Aber auch baut sich das Gehirn auch mit der Zeit selbst ab. Das ist einfach ein normales Phänomen, ja, dass dieses Organ, so wie auch die Haut, wenn es altert, nicht mehr so gut beieinander ist. Und die Entstehung neuer Gehirnzellen ist sozusagen ein Reparaturmechanismus. Und diese zwei Prozesse werden besonders stark durch die Bewegung mit den Beinen angeregt.
Aber wenn du jetzt sprichst vom Aufbau neuer Neuronen, dann hört sich das noch ziemlich viel Arbeit für das Gehirn an. Ist das dann auch Entspannung fürs Gehirn?
Ja, das Gehirn macht das automatisch. Ja. Das Gehirn hat diesen Job zu machen, zu erledigen. Und der Hippocampus ist die Struktur, in der die Neuronen als Stammzellen entstehen. Das macht er ein ganzes Leben. Ja. Ab dem Moment der Zeugung, da beginnt an dieser Stelle die Generierung von Stammzellen, die dann das gesamte Gehirn im Mutterleib bilden. Und das hört aber nicht mit der Geburt auf. Das hat man nämlich früher geglaubt, ja, dass wir mit einer gewissen Anzahl von Gehirnzellen auf die Welt kommen und dann danach,
so.
Genau, und es bleibt, und bei jedem Achtel Wein gehen ein paar hunderttausend verloren und es gibt keine Möglichkeit, es zu reparieren. Zum Glück ist es nicht so. Zum Glück ist der Hippocampus, sofern wir uns bewegen, ein ganzes Leben hochaktiv. Und es verliert auch nicht am Volumen, wenn wir eben Bewegung machen. Also sonst schrumpft es ab dem 20. Lebensjahr um 1%. Und auch die Fähigkeiten, die damit einhergehen, werden weniger. Das heißt also Kurzzeitgedächtnis. Kein Wunder, dass man sich ab 45 ungefähr die Einkaufsliste aufschreiben muss, weil sonst geht man ins Geschäft und vergisst ausgerechnet auf dieses eine Lebensmittel.
Genau, wofür man eigentlich hingegangen ist.
Genau, du gehst hin zu Milch kaufen, du kaufst das, dies und jenes, kommst raus, schaust ins Wagerl und dann denkst, oh, die Milch habe ich vergessen. Und das liegt am Hippocampus. Und eben diese langen Phasen, in denen man eben diese kontinuierliche Bewegung mit den Beinen macht, tragen wesentlich dazu bei, dass der Hippocampus fit ist und eben auch dieses Nervenwachstumsfaktor ausgeschüttet wird.
Jetzt sprichst du von langen Phasen, Langdistanzen. Gibt es da eine bestimmte Zahl oder kann man das irgendwie einordnen? Ab wann ist es eine lange Phase? Hängt wahrscheinlich auch wieder sehr vom Menschen ab und seinen, wie kann man sagen, seiner körperlichen Fitness?
Ja, also erstens mal hängt es vom Alter des Menschen ab. Einem Kind kann man keine 100 Kilometer fahren lassen, einem Erwachsenen sehr wohl, einem älteren Menschen vielleicht auch nicht, ja. Also Alter spielt eine Rolle, aber es spielt auch die Rolle, das Training, das man schon intus hat, eine Rolle. Das heißt, wenn jemand noch gar nicht fährt und dann setzt sich die Person aufs Fahrrad und fährt die ersten 10, 15 Kilometer, das regt auch schon mal diese zwei Systeme an. Und je mehr man das macht, umso länger muss man es aber dann auch machen, damit das Gehirn eben diese Schwelle überwindet und dann tatsächlich aktiv wird.
Das ist aber auch eine Motivation für diejenigen, die jetzt noch nicht so viel Sport machen und anfangen wollen, dass sich da eigentlich schnell was tut.
Richtig. Also das Gehirn, heißt es, ist plastisch. Das heißt, es verändert sich ständig, abhängig von unserem Lebensstil. Bewegen wir uns auch nur ein bisschen, wenn wir uns davor nicht bewegt haben, erzielen wir schon gute Ergebnisse. Wenn wir dann dranbleiben, dann erzielen wir noch bessere Ergebnisse. Und so geht es dahin. Und ich nutze eben den Urlaub, um diese lang anhaltenden Bewegungsphasen zu machen. Sonst so im normalen Berufsalltag habe ich nicht jeden Tag, also was heißt nicht jeden Tag, ich habe fast nie die Zeit, unter der Woche mich aufs Fahrrad zu setzen. Das mache ich dann am Wochenende. Da mache ich dann am Wochenende die Langdistanz, ja, im Sommer und Herbst. Ja. Fahre ich halt von Wels
nach
Bad Ischl, genau, und von Bad Ischl zurück nach Wels über die Seen, also über Wolfgangsee, schön, Mondsee und so. Aber es bleiben trotzdem diese Phasen, die kurz sind. Also ich denke, wenn man wirklich seinem Gehirn Wellness bereiten will, das heißt also Regenerationsphasen, wo dieses Organ jene Mechanismen in Gang setzt, die wirklich anti-aging sind und die wirklich auch unsere geistigen Fähigkeiten unterstützen, aber auch unsere Psyche, ja, dann muss man einfach länger dranbleiben.
Ist ja der Urlaub dann auch vielleicht so ein guter Startpunkt, weil man wirklich Zeit hat für Bewegung und für Sport?
Ja, also wenn man es eben so betreibt, dass die Bewegung im Mittelpunkt steht, sehr wohl. Ja, also kann ich nur jedem empfehlen. Ich weiß, es hört sich manchmal nicht nach Erholung an, aber es hat auch einen Wert, wenn man viele Stunden so durch die Gegend fährt und sich die Landschaft anschaut. Und manchmal sind es wunderschöne Landschaften, also man kann sich gar nicht satt sehen.
Ja, vor allem in Oberösterreich auch, oder?
Also Oberösterreich ist ein wunderschönes Land, ja, wirklich. Also wenn man von Wels zum Beispiel nach Bad Ischl fährt, dem Traunsee entlang, ja, also mit diesem spektakulären, mit dieser spektakulären Wand vom Traunstein.
Daneben der Erlerkogel.
Genau.
Ja, schön.
Und dann auch später, also auch die anderen Seen Oberösterreichs, aber auch im Salzburger Land, ja, wollen wir jetzt nicht, ja, nicht dem Salzburger Land seine Schönheiten
absprechen.
Ja, aber es ist einfach, das Salzkammergut ist so traumhaft und man kann sehr gut Langdistanzen auch da machen, ja. Also 3 Tage zum Beispiel ist schon mal sehr gut.
Und apropos Natur, du schreibst in den Büchern auch, die Natur ist so wichtig und auch so heilsam für uns, auch fürs Gehirn. Warum ist das so?
Ich schreibe in Wellness für das Gehirn, wie sich die Natur auf unser Stresssystem auswirkt. Unser Stresssystem wird aktiviert, indem wir Sorgen, Konflikte haben. Ja, das ist halt der Alltag der meisten von uns. Und bei diesem Stresssystem schütten wir Stresshormon Cortisol aus. Und Cortisol wirkt sich schädlich aus mit der Zeit. Also für kurze Zeiten ist es in Ordnung, aber wenn es dann Monate und Jahre dauert, dass wir regelmäßig Cortisol ausschütten müssen, weil wir eben diese Sorgen nicht beseitigen können, dann brauchen wir Phasen, in denen wir abschalten vom Alltag. Und diese Phasen finden idealerweise in der Natur statt. Ich habe eben in Wellness für das Gehirn beschrieben, wie zum Beispiel das Waldbaden so wichtig ist. Also man geht einfach in den Wald, nimmt sozusagen Kontakt mit dem Wald auf, hält sich darin auf, atmet tief ein und das baut nämlich Cortisol ab. Und dasselbe gilt auch für Natur im Allgemeinen, zwar wahrscheinlich nicht so stark. Also wenn man mit dem Fahrrad durch eine schöne Landschaft fährt, ist es auch beruhigend und natürlich, wenn man nicht den 10-Tonner neben sich fahren hat, ja,
ja.
Aber wenn man die Möglichkeit hat, auf einem ruhigen Radweg zu sein und die Berge anzuschauen, die grünen Weiden und die Kühe und so weiter, auch das baut Stress ab, nachweislich.
Ich finde, man spürt das ja meistens sogar schon im Moment.
Ja.
Wie war jetzt die Natur in Afrika? Jetzt hast du von diesen Sandpisten gesprochen, von Asphalt. Wie war die Natur dort?
Die Natur war, also ich bin sozusagen von den Viktoriafällen zuerst durch tropische Landschaft geradelt, ja, weil das ist ungefähr am Äquator. Und da waren im Gebüsch die Elefanten und ja, es war manchmal auch ein bisschen, ja, beängstigend, ja, weil du bist 20 Meter neben dem Elefantenbullen, der angaloppiert kommt, ja. Also zuerst waren eben diese tropischen Landschaften und dann ist es übergegangen in die Wüste, in die Namib-Wüste. Und da sind Landschaften, die atemberaubend sind. Also man kann sich gar nicht satt sehen. Und es gibt die Sandwüste und es gibt die Steinwüste und diese Steinformationen und dieser stechend blaue Himmel. Also Wahnsinn. Also ich bin sowieso eine Afrika-Begeisterte. Ich habe sehr viele Reisen im Outback gemacht, auch früher. Und es ist so ein spannender Kontinent mit so vielen Facetten und so viele interessanten auch Kultur-Anhaltspunkte, also wo man eigentlich wir gar nichts wissen darüber.
Also die Natur auch wirklich sehr abwechslungsreich.
Absolut, ja. Natürlich, also mit dem Rad dauert es ein bisschen länger, dass die Natur sich abwechselt, ja, weil 100 Kilometer einen ganzen Tag dauern. Aber ich habe sehr viel gesehen und dann sind wir durch Namibia geradelt, also südwärts Richtung Kapstadt und dann hat sich die Natur auch dort verändert. Da war es natürlich viel grüner und da haben schon die ersten Proteen geblüht in der Kapregion und ja, und dann war Ozean und und Pinguine und
also warst du bei diesem Pinguinstrand?
Ja.
Warst du auch? Ja, ja. Es steht auf meiner To-Do-Listen ganz oben.
Ja, ist sehr schön.
Wie viele Pinguine waren dort?
Ja, vielleicht 200-300 werden gewesen sein.
200-300? Ja. Wahnsinn. Also die Pinguine, absolutes Highlight im Afrika-Urlaub. Was waren sonst so die Highlights?
Nein, also für mich nicht.
Was?
Nein, für mich war ein Highlight, also wir haben im Zelt geschlafen.
Ja.
Es war immer Winter, ja, also das heißt, es war sehr kalt im Zelt. Also ich habe immer mit der Wärmeflasche schlafen müssen im Schlafsack.
Alleine wieder im Zelt? Oder hast du das teilen müssen?
Ich habe es teilen müssen.
Okay.
Und es war so, dass der Schlafsack, das war ein Expeditionsschlafsack, ist bis minus 27 gegangen und trotzdem hätte ich ohne Wärmeflasche gefroren. Und trotzdem war es so atemberaubend schön, wenn du in der Wüste campst, ja, dieses Wildcampen, Wildcamping, du machst deine Tür auf und hast die Wüste vor dir und die Milchstraße da hörst du diese Nachttiere rufen und diese Weite, also unglaublich und gar kein Licht irgendwo, also das waren schon wunderschöne Momente.
Was ich auch auf deinem Instagram-Kanal gesehen habe, auch ein Highlight, du warst bei den Sun.
Ah ja, stimmt.
Ja, oder?
Das war ein kultureller Highlight.
Wie war das?
Das war, also es hat mich zu Tränen gerührt.
Wo hast du die getroffen? Wo sind die zu Hause?
Wir waren in einem Camp, wo sie auch ein paar Hütten stehen hatten.
Okay.
Und das ist, die San sind ein Volk, das im ganzen südlichen Afrika früher gelebt hat, von der Jagd. Ich beschreibe sie auch in Beweg dich und dein Gehirn sagt Danke. Sie sind ein unheimlich bewegungsstarkes Volk. Das heißt also, sie sind unter den wenigen Völkern in der Erde, die in der Lage waren, jetzt dürfen sie nicht mehr jagen, in der Lage waren, die Treibjagd auszuüben. Das heißt also, ein Mensch ist einem Tier gefolgt, bis das Tier erschöpft zusammengebrochen ist. Das ist unvorstellbar.
Wahnsinn.
Dass ein Mensch einer Antilope nachgeht und permanent stellt und sie verfolgt, bis die Antilope zusammenbricht und dann geht er hin und schlachtet er sie. Und wir haben gewusst, also sie kommen zum Camp und dann, also unser Guide hat eine Uhrzeit ausgemacht und sie sind gekommen dann mit einem Dolmetscher und sie haben uns einiges gezeigt von ihrer Kultur. Zum Beispiel, also wie sie die Jagd organisiert haben. Also sie sind gekommen mit ihren mit ihrer ursprünglichen Kleidung. Das sind so Lederteile, die sie um sich wickeln. Und also von der Jagd haben sie erzählt, von ihrem Essen und ganz, ganz spannend war für mich, wie verbunden sie natürlich mit ihrer Umgebung sind. Sie haben auch eine unheimlich effiziente Naturmedizin gehabt. Sie haben zum Beispiel kurz vor der Regenzeit ein Kraut gekaut, mhm. Welches sie dann vor Malaria geschützt hat. Okay. Also 2-3 Tage haben sie an diesem Kraut gekaut. Das ist extrem bitter. Ich habe es auch gekostet. Ja. Das haben sie gereicht. Also wir sind durchs Gebüsch gemeinsam gegangen, mhm. und sie haben da und dort ein Kraut gezupft und haben sie uns erklärt, was das mhm. ist. Und dieses Antimalaria-Kraut war so spannend, weil sie waren ja komplett ohne Schulmedizin, ja. Und trotzdem haben sie gut überlebt und sie haben sich verbreitet. Mhm. Das heißt, man kann auch so nahe an der Natur leben, dass man gar keine Schulmedizin braucht, ja. Weil in jedem Kraut ist ein Remedium drinnen. So berührend, wie sie es auch erzählt haben und auch sehr interessanten Sachen, also wie sie in der Wüste überlebt haben, ohne zu trinken. Und wie sie gewusst haben, wo die Strauße ihre Eier legen, also sind 50 Kilometer hingegangen zum Straußennest, weil sie vermutet haben, dass dort ein Strauß ein Ei legt oder dass sie eine Made aus einer alten Rinde rausgeholt haben. Und das war auch Flüssigkeit und Protein, also total spannend.
Faszinierend, oder?
Ja.
Das heißt, du hast da auch einige neue Erfahrungen machen dürfen.
Ja, es war sehr berührend, weil ich wusste schon sehr viel über die San und dass ich sie auch mal live erlebe und ihnen zuhöre, während sie diese Klicksprache sprechen.
Heißt das Klicksprache?
Es sind so Sprachen Afrikas, es gibt ein paar, ja. die als Phonem, das heißt als Laut, mhm. mitten im Wort einen Klick haben. So,
okay.
So Klicklaute mhm. nennt man sie, also Klicksprachen. Und ich habe immer gewusst von diesen Klicklauten, aber ich hatte sie noch nie gehört. Und es war auch spannend, wenn sie was erzählt haben. Also diese interessanten Laute, diese Lautkombinationen mhm. zuzuhören. Und ja, also, und es hat mir natürlich auch das Herz gebrochen zu erfahren, dass sie nicht mehr jagen dürfen aus Umweltgründen. Okay. Und das bedeutet, ich meine, ich verstehe nicht, dass es die großen Jäger aus Europa hinkommen und aus der ganzen Welt, nicht nur Europa,
ja.
und also für eine Trophäe dann, ja. also zum, ja. zum Jagen von einem irgendein Tier mhm. 100.000 Euro hinlegen, ja, aber sie, wo sie eigentlich die Ureinwohner mhm. dieser Regionen sind und immer von der Jagd gelebt haben, und es sind ja ein paar Leutchen. Ja, es sind ein paar.
Wie viele sind das?
Ich weiß es jetzt nicht, weil man zählt sie ein bisschen anders in jedem dieser Länder, wo sie leben. Und sie selbst haben auch nicht sagen können, wie viele zum Beispiel in Botswana leben, also wo ich sie getroffen habe.
Ja. Wie war eigentlich der Abschluss deiner Reise?
Der Abschluss war in Kapstadt. Also mhm. wir sind 10 Kilometer sozusagen an der Küste geradelt. Also beziehungsweise der letzte Tag war wunderschön, weil ich gewusst habe, also wir kommen an dem Tag nach Kapstadt und ich habe schon 60 Kilometer weiter weg den Tafelberg gesehen.
Mhm.
Und du trittst und trittst, und es war eine Asphaltstraße. Das heißt, es ist sehr schnell gegangen. Mit dem Bike habe ich auch 25 km/h mhm. fahren können am Asphalt. Das ist viel, also ja. für ein Mountainbike. Und da habe ich getreten und getreten und ich habe diesen Tafelberg immer näher rücken sehen und auf einmal habe ich das Wasser gesehen und wie es schäumt und dann diese letzten 10 Kilometer und auf einmal bist du angekommen und du denkst, ach.
Emotional,
ja,
oder?
Ja, 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 ich habe die Tränen unterdrücken müssen, selbst jetzt, wenn ich es erzähle, da kriege ich Gänsehaut noch. Also du weißt, du hast mit deinen Beinen diese unendlich lange Strecke zurückgelegt.
Unfassbar, ja.
Du bist durch Staub gefahren. Also manchmal habe ich mein Barf hochziehen müssen über die Nase, dass mich der Staub, dass ich nicht den Staub einatme, weil diese Staubpisten, wenn ein Auto vorbeigekommen ist auf der anderen Seite, da hat es dich im Staub eingewickelt. Und du bist wirklich, also durch die Kälte und den Staub und im Zelt hast in der Kälte geschlafen und so. Und jetzt bist du da. Juhu.
Ja, es ist schön, du kannst ja richtig stolz sein auf dich. So eine unfassbar lange Strecke zurücklegen, da eigentlich alleine, weil die Männer dich da ein bisschen so im Stich gelassen haben.
Ja, das macht nichts. Nein, nein, ich habe es trotzdem sehr, sehr genossen.
Selbst ist die
trotzdem.
Frau.
Und ich muss sagen, wie ich weggefahren bin, war ich psychisch ein bisschen belastet von der allgemeinen Weltlage. Ja. Mhm. Also ich kann keine Nachrichten mehr hören, weil es ist nur negativ, was man da hört. Und ich bin dann, und ich habe auch nicht mehr so gut geschlafen. Mhm. Und dieses kontinuierliche Treten führt auch dazu, dass man Serotonin ausschüttet. Das heißt, ich habe wahrscheinlich ein bisschen, weil ich so im Defizit, weil ich auch sehr viel gearbeitet habe im Juni, mich zwar auch bewegt, aber nicht so viel. Und ich konnte eben dann auch durch diese kontinuierliche Bewegung, bin ich dann wieder in der Balance gewesen, also war ich wieder ausgeglichen, habe ich auch keine schlechten Gedanken mehr in der Nacht gehabt, weil wenn ich aufwache, dann kreisen die schlechten Gedanken, ne? Und diese Stimmung hat sich wesentlich verbessert bei mir. Also ich war wie ausgewechselt, wie ich zurückgekommen bin.
Zu ja. Aber fürs restliche Jahr schaut es nicht mehr so gut aus, denn du hast keinen Urlaub mehr. Einen Tag.
Einen Tag. Ich habe jetzt ein bisschen so gesammelt an Serotonin,
ich hoffe,
Dopamin.
Das ist ein Überschuss jetzt.
Dopamin, ja, auch die vielen Freuden, die ich unterwegs erlebt habe, also die vielen schönen Momente, da habe ich auch viel Dopamin ausgeschüttet. Jetzt muss ich halt ein bisschen so von den Erinnerungen leben.
Zehn, ja. Nächstes Jahr wieder Afrika?
Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Das war unsere Folge zum Thema bewegter Urlaub. Die Folge am besten bitte teilen, den Podcast abonnieren, uns auf Instagram folgen, Gehirn einfach erklärt, der Manuela folgen, Manuela Macedonia, und uns dort auch sehr gerne schreiben. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank.